Dann darf ich Sie zum inhaltlichen Teil Ihrer Veranstaltung begrüßen. Sind alle Fragen zu den Fragetypen etc. geklärt worden durch Herrn Fleckenstein? Also es gibt diese Punktabzugfragen, es war in einem Seminartag gefragt worden. Gibt es die Variante, dass man mehrfach Antworten wählen kann, also A, B, C, D, E, wie auch immer, ankreuzen? Wenn man zwei richtige ankreuzt, kriegt man zwei Punkte. Wenn man zwei richtige, aber drei falsche ankreuzt, kriegt man minus einen Punkt. Das gibt es so nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Für diejenigen, die die Frage gestellt haben, das gibt es in den Trainingswissenschaften oder gab es in den Trainingswissenschaften als Fragetypen, dadurch konnte man Negativpunkte sammeln. Das darf man grundsätzlich eigentlich eher weniger, dementsprechend gibt es das in unserer Klausur nicht. Ja. Sie haben immer die Möglichkeit, also es gibt zwei unterschiedliche Fragetypen. Es gibt die Einfachauswahl, dann ist gefragt, was ist falsch oder was ist richtig? Und dann wählen Sie eine der Antwortmöglichkeiten aus. Und dann gibt es, das kennen Sie aber auch alles schon, dann gibt es Mehrfachauswahlmöglichkeiten. Da steht dann Antwortmöglichkeit oder Antwortvorgabe 1, 2 und 3 ist richtig, 1, 3 und 5 ist richtig oder was auch immer. Und dann jede Frage ein Kreuz. Also dann kreuzen Sie entweder die Mehrfachauswahl an, 1, 2 und 3, oder eben die Einfachauswahl A, B, C, D oder E ist richtig. Das ist aber, wir sind ja mit dem Raum. Also wenn Sie da dann Fragen haben oder Ihnen nicht ganz klar ist, wie die Frage beantwortet werden muss, dann melden Sie sich einfach. Also nicht inhaltlich, das ist klar, da können wir nicht helfen, sondern in Bezug darauf, wie die Frage als Fragentyp zu beantworten ist. Und dann greifen wir Ihnen da unter die Arme. Okay, es geht, irgendwelche anderen Fragen? Dann legen wir los. Es geht heute jetzt nochmal so ein bisschen drum, diese ganzen physiologischen Grundlagen oder nicht alle, aber einige physiologischen Grundlagen, so ein bisschen in den Leistungsbereich und in den Sportbereich zu übertragen. Also so ein bisschen die Frage, wie kann die physiologische Leistungsfähigkeit oder die physiologischen Leistungsfaktoren, die Sie besprochen haben, irgendwie Ihre sportliche Leistung limitieren bzw. steigern. Also um Trainingseffekte bzw. physiologische Grenzen. Wir steigen aber aus der anderen Richtung ein. Wir steigen nicht aus der sportlichen Leistung und den Leistungssportkontext ein, sondern aus dem Bereich der Erkrankungen. Denn auch da haben wir im Prinzip verschiedene Effekte, die sich auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirken können, aber natürlich in negativem Maße. So ein bisschen die Grundfrage, wie sich jetzt verschiedene exogene Grenzen, also von außen zugeführte Einflussfaktoren, negativ auf Ihre Leistungsfähigkeit auswirken können. Das soll eigentlich nur so eine Art Denkzettel für Sie am Anfang der Veranstaltung sein, dass ich natürlich, auch wenn wir jetzt den nächsten Teil sehr in Richtung positiver Einfluss von Training, physiologische Leistungsgrenze in Bezug auf die sportliche Leistungsfähigkeit, das Ganze natürlich auch aus einer anderen und auch für Sie sehr wichtigen Perspektive betrachten lassen kann, aus der Perspektive der Erkrankung bzw. der Entstehung von Erkrankungen, der Entstehung von Risikofaktoren. Und einfach da im Hintergrund oder im Hinterkopf zu behalten, dass natürlich jetzt Zigarettenrauchen an sich zwar der Risikofaktor ist, aber sich natürlich unmittelbar auf Ihre Physiologie und damit auf Ihre Leistung auswirkt und die gesundheitlichen Folgen da auch unmittelbar mit den Faktoren zu verknüpfen sind, die Sie jetzt in der Veranstaltung kennengelernt haben. Also dass letztlich die Veränderungen, die da auf physiologischer Ebene oder auf zellulärer Ebene stattfinden, durchaus die gleichen sind, nur in einer anderen Richtung, wie die Sie aus dem Sportkontext dann in Verbindung bringen können. Okay. Jetzt aber im Prinzip erstmal zu Ihren physiologischen Grenzen und zum Kontext der Leistungsfähigkeit. Das ist was Sie wahrscheinlich in den Trainingswissenschaften noch ein paar Mal sehen werden. Und das ist ganz, ganz, ganz essentiell, damit Sie verstehen, wie sportliche Leistungsfähigkeit funktioniert. Dieser Kreislauf oder dieses oftmals auch als Dreieck dargestellte Wechselwirkungsbeziehungen, die hier angegeben sind, sind essentiell, um zu verstehen, wie funktioniert sportliche Leistungsfähigkeit. Sie müssen, das kommt immer wieder auf Sie zu, ganz dringend Belastung und Beanspruchung voneinander unterscheiden können. Das sind auch jetzt nicht in unserer Klausur, aber später in Klausuren für Sie immer wieder gängige Fragen, an denen man sich aufhängen kann, wenn man nicht einfach immer aus dem Grundsätzlichen heraus überlegt. Die Belastung beispielsweise beim Fahrradfahren ist relativ einfach. Die Belastung beim Fahrradfahren wäre die Wattzahl, die Sie erbringen müssen. Sie müssen beispielsweise im Durchschnitt 300 Watt über eine Stunde leisten. Das ist prinzipiell erstmal die Belastung. Die ist vorgegeben. Jetzt können diese 300 Watt von unterschiedlichen Personen unterschiedlich erstmal wahrgenommen werden und auch unterschiedlich gut absolviert werden, abhängig von ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Beanspruchung für diese 300 Watt Belastung, die wir jetzt gerade als Beispiel genommen haben, kann sehr unterschiedlich sein. Nehmen Sie Spitzensportler, kann diese 300 Watt irgendwo in einem Bereich von 70-80% der maximal möglichen Leistungsfähigkeit sein. Das heißt, die Beanspruchung für diesen Sportler wäre noch nicht maximal. Er ist bei 70-80% seiner maximalen Leistung. Wenn Sie demgegenüber einen Untrainierten nehmen und Sie versuchen, ihn die 300 Watt treten zu lassen, dann könnte es gut sein, dass diese 300 Watt Dauerbelastung über eine Stunde schon über 100% seiner maximalen Leistungsfähigkeit liegen. Er kann das also gar nicht eine Stunde absolvieren. Die gleiche Belastung, 300 Watt, sind also für den einen Sportler, den austrainierten Sportler, eine ganz andere Beanspruchung als für den untrainierten oder weniger gut trainierten Sportler. Und das ist ganz wichtig. Die Beanspruchung wäre dann beispielsweise, wenn man es in der Herzfrequenz erfasst, wie viel Prozent seiner maximalen Herzfrequenz werden abgerufen? Wie viel Prozent seiner maximalen Sauerstoffaufnahme werden abgerufen? Das wären alles Beanspruchungsparameter, objektive Beanspruchungsparameter. Sie können Ihren Athleten auch einfach fragen, wie anstrengend ist das eigentlich gerade für dich auf einer Skala von 0-100%? Und dann sagt er, ja, für mich ist das gerade so 70% meiner maximalen Beanspruchung. Dann wäre das zwar subjektiv erfasst, es wäre aber immer noch die Beanspruchung. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, Beanspruchung zu erfassen und grundsätzlich für Sie zu unterscheiden, erstmal objektive von subjektiven Parametern. Okay. Und ganz klar, um eine bestimmte oder diese Belastung hängt unmittelbar mit einer Leistung, die erbracht werden muss, zusammen. Und dass nicht alle Arbeitslasten oder beziehungsweise nicht alle Beanspruchungen in der sportlichen Leistung besonders gut oder bei der sportlichen Belastung besonders gut in Leistung erfasst werden können. Das sehen wir spätestens danach bei den Beispielen bei isometrischer Halterarbeit beispielsweise, weil Sie jetzt im letzten Seminartag ja schon kennengelernt haben, dass Leistung ja immer diese Geschichte oder diese Hintergrundidee war, Sie haben eine bestimmte Arbeit, die verrichtet werden muss, und diese bestimmte Arbeit können Sie in einem bestimmten Zeitraum absolvieren, und Arbeit pro Zeit, das wäre dann tatsächlich die Leistung. Teilweise ist das so nicht gut zu erfassen bzw. nicht gut zu messen, aber das wäre natürlich das, was der Belastung dann letztlich gegenüberstehend. Okay, also ganz wichtig zu unterscheiden, Beanspruchung und Belastung. Die Leistungsfähigkeit, die wiederum jetzt mit vorgibt, wie weit der Athlet in einer bestimmten Situation beansprucht ist, wird von verschiedenen Faktoren determiniert oder festgesetzt. Auf der einen Seite von der Physiologie, das heißt Alter und Geschlecht zum Beispiel, ganz grob, der Gesundheits- bzw. Trainingszustand, der unmittelbar mit der Leistungsfähigkeit oder mit der Ausprägung der Muskelfasertypen zum Beispiel zu tun hat oder auch mit dem Herz-Kreislauf-System, Atmung, Nervensystem, die Ansteuerung der Muskulatur in bestimmten Bewegungsmustern und natürlich auch die Versorgung mit Nährstoffen. Auch das haben Sie mittlerweile schon kennengelernt. Das heißt, auch die Ernährung spielt da eine wichtige Rolle. Dann auf der anderen Seite natürlich die Biomechanik, so die grundsätzliche Frage, wenn Sie eine bestimmte Menge an Leistung abrufen können, inwieweit bekommen Sie die auch in ein effizientes Bewegungsmuster umgesetzt? Jemand, der zwar einen riesigen Oberarm hat und gut im Gewichtheben ist, kann nicht unbedingt schon einen Speer besonders weit werfen. Das heißt, er hat prinzipiell viel Kapazität, viel Möglichkeiten erstmal, Energieumsatz in der kurzen Zeit zu bewerkstelligen, kennt aber die Technik nicht, dementsprechend ist der Bewegungsablauf ein anderer. Einfaches Beispiel. Oder auf der anderen Seite eine sehr, sehr endlose Diskussion darum, welche Läufer aufgrund von welchen biomechanischen Grundvoraussetzungen effektiver arbeiten können, hat das was mit der Sehnenlänge, mit der Muskellänge zu tun, hat das was mit Hebelverhältnissen zu tun, das ist natürlich auch ein riesiger Faktor in Bezug darauf, was Sie von Ihrem Motor, der Muskulatur tatsächlich in bestimmten Bewegungsmustern auf die Straße bringen können. Okay, auf der anderen Seite natürlich die Psychologie. Nicht jeder ist in jeder Situation bereit, 100% seiner Leistung auch abzurufen. Das heißt, Motivation ist ein großer Einflussfaktor in Bezug auf die Beanspruchungsmöglichkeiten. Sie hätten zwar vielleicht die Möglichkeit, nah an 100% Ihrer maximalen aeroben Beanspruchung heranzugehen. Nicht in jeder Situation haben Sie da Lust drauf, nicht in jeder Situation haben Sie die Möglichkeiten dazu. Angst, Stress, psychosoziale Faktoren können sich darauf auswirken und dementsprechend ist das nicht immer möglich, 100% abzurufen. Und damit dann noch direkt die Wechselbeziehung mit der Soziologie. Also psychologisch, psychosozial, das ist das, was wir da noch als Einflussfaktoren haben, die abseits von unserer rein naturwissenschaftlichen Perspektive da Möglichkeiten unterstützen können, mehr Leistung abzurufen bzw. da dann auch gegenregulieren können. Okay. Das ist ganz interessant. Wir hatten in einem von den Seminaren auch schon eine Frage hierzu, weil da, glaube ich, eine Altklausurfrage zugestellt worden ist. Und es war so ein bisschen schwierig, das Ganze umzurechnen. Die grundsätzliche Frage war da, beziehungsweise die Klausurfrage, inwieweit der Netto-Wirkungsgrad dem tatsächlichen Energieumsatz entspricht. Und letztlich, was man da gegenüberstellt, ist die Menge an Substrat, die Sie zum Beispiel verstoffwechseln. Sie können über die Sauerstoffaufnahme erfassen, wie viel Energieumsatz tatsächlich betrieben wird und wie viel Wattleistung, weil Kilojoule pro Sekunde wäre die Wattleistung, wie viel Wattleistung das entsprechen würde. Und auf der anderen Seite können Sie natürlich, wenn derjenige auf dem Fahrrad sitzt, tatsächlich messen, wie viel Watt leistet er denn. Also wie viel vom Energieumsatz wird tatsächlich in das Bewegungsmuster umgesetzt. Sie wissen aus der Vorlesung Thermoregulation und auch aus den anderen Vorlesungen davor schon, nur ein gewisser Teil der Energie, die Sie umsetzen, kann tatsächlich in Fortbewegung übertragen werden. Ein anderer Teil führt einfach zu einer Wärmeentstehung zum Beispiel und dann zu einer Wärmeabstrahlung. Das heißt, es kommt so ein bisschen auf die Effizienz des Energieumsatzes an. Und das ist letztlich das, was hier gegenübergestellt wird. Also auf der einen Seite die äußere Arbeit, das wäre wieder beim Fahrradergometer, das ist immer das schönste oder einfachste Beispiel, eine bestimmte Wattzahl, die gebracht wird. Und auf der anderen Seite der Arbeitsumsatz, der Energieumsatz, den Sie bewerkstelligen müssen, um tatsächlich dann diese äußere Arbeit verrichten zu können. Und abhängig davon, wie das Verhältnis des Arbeitsumsatzes und der äußeren Arbeit zueinander sind, kriegen Sie Informationen darüber, wie effizient 100% kommt im Körper eigentlich leider nie vor, würde bedeuten, dass alles, was an Energie in den Energiestoffwechsel reingesteckt wird, in dieser Situation umgesetzt wird, tatsächlich dann auch in physikalische Arbeit umgesetzt werden kann. Das ist leider meistens nicht der Fall, sondern es sieht dementsprechend ein bisschen anders aus. Und das war die Beispielrechnung, die der Kommilitone von Ihnen auch in der Frage dann vorgesetzt bekommen hat. Und da musste man natürlich jetzt so ein bisschen umdenken. Angedacht war da, über die Sauerstoffaufnahme dann letztlich zum Verhältnis von äußerer Arbeit zu Arbeitsumsatz zu kommen. Wie funktioniert das? Wir wissen, abhängig davon, in welcher Situation der Athlet gerade steckt, wie viel Energie er umsetzt, wenn er eine bestimmte Menge an Sauerstoff aufnimmt. Weil wir pro Sauerstoffeinheit berechnen können, wie viel Kilojoule Energie dabei umgesetzt werden. Das heißt, das mittlere kalorische Sauerstoffäquivalent, was hier jetzt quasi mal vorausgesetzt worden ist, wären 4,8 Kilokalorien pro Liter O2. Das entspricht 20 Kilojoule pro Liter O2. Bei einer Verstoffwechslung von 60% Kohlenhydraten und 40% Fett. Wäre jetzt einfach das, was jetzt erstmal vorgegeben ist. Das müssen Sie natürlich im Vorfeld wissen. Sie kennen hier oben angegeben die Sauerstoffaufnahme pro Minute während der körperlichen Aktivität und Sie kennen die Sauerstoffaufnahme in Ruhe. Das heißt, Sie haben 1250 Milliliter Sauerstoffaufnahme pro Minute in dieser Belastungssituation und Sie wissen, derjenige hat eine Ruhe-Sauerstoffaufnahme von 250 Milliliter pro Minute. Okay, das sind die Grundvoraussetzungen. Sie wissen also jetzt, für den Ruheumsatz-Energiebetrieb ohne körperliche Aktivität verbrennt, in Anführungszeichen, Ihr Athlet, Ihre Person schon mal 250 Milliliter. Das heißt, von den 1250 Milliliter, die er in der sportlichen Situation aufnimmt, stehen also 1000 Milliliter pro Minute für die Arbeitsleistung, also für den zusätzlichen Betrag, den er gerade mit leisten muss, zur Verfügung. 1250 minus des Ruhebetrags. Okay, und mit diesen 1000 Milliliter pro Minute wird jetzt letztlich gearbeitet. Sie wissen, oder beziehungsweise das ist das, was Sie auf jeden Fall jetzt wissen, nachdem ich es Ihnen nochmal gesagt habe, das ist aber auch das, was grundsätzlich an physikalischem Grundwissen abgefragt werden könnte. Kilojoule pro Sekunde, beziehungsweise Joule pro Sekunde, ist das, was hinter dieser Einheit Watt steckt. Das heißt, wenn Sie 0,33 Kilojoule pro Sekunde umsetzen und das mal 1000, also dann nochmal multiplizieren, dann kommen Sie auf Joule pro Sekunde und das ist tatsächlich dann die Wattleistung. Das wäre also die Wattleistung, die rein prinzipiell aus dieser Sauerstoffaufnahme und den hier unten damit einhergehenden Energieumsatz bewerkstelligt wird. Okay? Also das ist quasi der Bruttoenergieumsatz. Und den können Sie gegenüberstellen der tatsächlichen Wattleistung, die gerade auf dem Fahrradergometer geleistet wird. Das wären zum Beispiel die 100 Watt, die ja angegeben sind. Das heißt, äußere Arbeit hier oben auf dem Bruchstrich wären 100 Watt, die er gerade auf dem Fahrradergometer strampelt. Und Energieumsatz über diese, letztlich nur ein Dreisatz, der gemacht worden ist, über die kleine Rechnung, die hier angegeben ist, über die Sauerstoffaufnahme und den Energieumsatz, der mit der Sauerstoffaufnahme bewerkstelligt wird, ergibt dann letztlich hier unten 330 Watt. Also 1 Liter O2 entspricht den 20 Kilojoule, damit kann man multiplizieren, dann hat man diese 0,33 Kilojoule pro Sekunde, mal 1000 sind 330 Joule pro Sekunde, das sind 330 Watt. Sie haben also ein Verhältnis von 100 Watt Arbeitsleistung auf dem, beziehungsweise Leistung auf dem Fahrrad, die gebracht wird, und auf der anderen Seite 330 Watt, die über den Energieumsatz bereitgestellt werden und damit ein Verhältnis von ungefähr 0,3. Das heißt, 30% der Leistung, die Sie über den Energieumsatz bereitstellen, kann tatsächlich in Vortrieb auf dem Fahrradergometer genutzt werden. Sie müssen natürlich einige Faktoren mit angegeben bekommen. Wenn Sie nicht wissen, wie viel Kilojoule aus dem Sauerstoff abzurufen sind, dann können Sie das natürlich nur schwerlich ausrechnen. Frage? Mit den restlichen 70? Also beim Fahrradfahren, das ist das Schöne beim Fahrradfahren, ist es relativ einfach. Fahrradfahren ist in Bezug auf die Bewegungsökonomie oder Effizienz sehr, sehr einfach. Das heißt, da gibt es eigentlich kaum Verlust darüber, dass der eine die Bewegung besser beherrscht als der andere. Das heißt, der größte Teil hier ist Reibung, ist Wärmeabstrahlung, die dabei entsteht. Einfach darüber, dass die Muskeln allein durch die Mechanik, die dort vorhanden ist, beziehungsweise die dort abläuft, auch einfach erstmal Wärme produzieren, beziehungsweise die Atmungskette auch nie 100% arbeitet und auch dabei, das haben wir in der letzten Woche besprochen, auch dabei nochmal Wärme produziert wird. Wäre das beim Laufen, wäre das nochmal ein anderer Faktor, da kommt noch die Bewegungseffizienz mit dazu. Also da kommt es noch darauf an, wie gut kriegt derjenige eigentlich diese Bewegung, die er da absolviert, wirklich in dieses Muster übertragen. Da war noch eine Frage. Sie stellen brutto Energieumsatz und darüber bereitstehende Leistung der tatsächlichen dem tatsächlichen Arbeitsbetrag oder der Leistung, die Sie gerade erbringen, gegenüber. Und damit haben Sie dann das Verhältnis. So gesehen ist es, also wenn es um brutto und netto geht, dann ist es das Verhältnis des Bruttobetrags, der zur Verfügung steht, und der Nettoleistung, die Sie dann abrufen. Okay, hängen Sie sich nicht so sehr an der Formel auf. Also wir werden jetzt keine 10 Fragen zu dieser Formel stellen. Es war jetzt nur ein Zufall, dass wir gerade am letzten Freitag über die Formel gesprochen haben. Okay, wer kommt gerade angesprochen worden? Was passiert eigentlich mit dem Rest? Meistens ist es Wärmeproduktion, so auch bei den meisten Verbrennungsmotoren. Das heißt, in Bezug auf unseren Wirkungsgrad stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da in Bezug auf die meisten Geräte, die hier oben mit aufgetragen sind. Das heißt, und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, also wenn es um Verbrennungsmotoren bzw. Dampfmaschinen, die letztlich auch Verbrennungsmotoren sind, haben wir da natürlich eine noch viel größere Wärmeproduktion als beim Muskel. Das können Sie sich einfach vorstellen oder kann man sich vorstellen, wenn man sich die Maschinen vorstellt. Und auf der anderen Seite damit einen noch geringeren Wirkungsgrad, als wenn wir hier von unserem isolierten Muskel bzw. vom Gesamtorganismus ausgehen. Warum ist der Gesamtorganismus noch mal etwas weniger effektiv als der isolierte Muskel, weil dann natürlich der gesamte Energiestoffwechsel auch für Magen-Darm-Trakt, Herztätigkeit oder was auch immer noch mit reinspielt. Und das wirkt sich natürlich dann auch nochmal auf die Gesamtleistung oder Leistungsumsetzung aus, weil Sie mehr Energie reinstecken müssen und dazu aber den gleichen äußeren Antrieb bewerkstelligen können. Okay, und hier unten natürlich, das ist das, deswegen habe ich gesagt, die Effizienz beim Fahrradfahren ist nicht so wichtig. Fahrradfahren ist ein super schönes Beispiel. Sie bekommen eigentlich, wenn es um den Antrieb auf dem Fahrrad geht, 95% der Energie, die Sie in das Fahrrad reinstecken, tatsächlich dann auch in Vortrieb wieder raus. Deswegen ist da ja dann vor allem von großer Relevanz der Reibungswiderstand beziehungsweise auf der anderen Seite der Luftwiderstand, der letztlich ja auch wieder ein Reibungswiderstand ist. Das heißt aber natürlich, da muss man jetzt ein bisschen umdenken, das Fahrrad selbst ist super effizient, Ihr Muskel aber trotzdem nicht. Das heißt, Ihr Muskel bringt relative, also in Bezug auf die Gesamtenergie, die Sie umsetzen, nur 30% davon werden tatsächlich dann in Vortrieb umgesetzt. Aber alles, was Sie oder fast alles, was Sie von diesen 30% dann in Ihr Fahrrad stecken, das bringt Sie dann nach vorne. Ja, also nicht, wenn Sie sich auf dem Fahrrad setzen, ist Ihr Muskel plötzlich bei 95% Leistung, sondern die Umsetzung auf dem Fahrrad funktioniert sehr gut. Das heißt, Sie bekommen von den 30% bzw. 25% sehr, sehr viel dann in Vortrieb umgesetzt. Im Vergleich zum Laufen zum Beispiel. Wenn Sie einen Berg auflaufen, kostet das sehr, sehr viel Energie, die eigentlich nicht direkt in Vortrieb umgesetzt werden kann, weil das Bewegungsmuster bei weitem nicht so effizient ist. Okay. Es ist also so ein bisschen die Frage, wie kriege ich jetzt, wenn wir schon sehen, wir haben einen relativ hohen Verlust, wie kriege ich jetzt möglichst viel von dem, was wir vor 2 oder 3 Wochen schon mal besprochen haben, tatsächlich dann noch umgesetzt? Nur noch mal kurz ins Gedächtnis gerufen. Sie wissen inzwischen, dass ich da, nicht weil ich das so spannend finde, sondern weil es für Sie wirklich essentiell ist, schon ausführlich die Darstellung hier präsentiert habe. Es geht hier wieder um die verschiedenen Substrate, die Sie zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite die Möglichkeiten, die Sie in Bezug auf den Energieumsatz pro Zeit und den Gesamtenergieumsatz, die sogenannte Kapazität, haben. Der Vorrat ist also hier wieder die Kapazität, was jetzt eher der fachlich richtige Begriff dafür wäre. Und auf der anderen Seite dann die Möglichkeiten, von diesem Vorrat dann auch Energie tatsächlich umzusetzen. Und damit dann wieder die Gegenüberstellung des Kreatinphosphates mit einem relativ geringen Vorrat, mit einer relativ geringen Kapazität. Dafür dann aber der Möglichkeit, einen sehr, sehr hohen Energieumsatz pro Zeiteinheit zu bewerkstelligen. und ganz unten die Fettsäuren plus Sauerstoff, die dann wiederum einen sehr, sehr hohen Vorrat, also einen sehr, sehr großen Vorrat, eine sehr, sehr große Kapazität bieten, aber dann auf der anderen Seite keine so hohe Energiefluss- oder eben Umsatzrate. Also ATP-Gewinn pro Zeit, das ist das, was für Ihre sportliche Leistung wichtig ist. Und auf der anderen Seite die Kapazität, das ist wichtig für die Zeit, die Sie tatsächlich mit dieser Energieflussrate dann arbeiten können. Hoher Energiefluss über wenige Sekunden, über die Substratkettenphosphorylierung. Sehr, sehr geringer Energiefluss, also Energieumsetzung pro Zeiteinheit relativ gering, dafür aber mit einer riesigen Kapazität dann die Fettsäureoxidation. Die Glykolyse, das Glykogenverstoffwechseln bis zum Pyruvat bzw. Laktat als zweitschnellster Energiebereitstellungsweg in Bezug auf die Energieflussrate. Und dann natürlich, wenn Sie es komplett umsetzen unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, die deutlich größere Kapazität, der deutlich größere Vorrat und dann aber auf der anderen Seite der niedrigere Energiefluss, wenn Sie eben oxidativ Glucose umsetzen. Okay, die Frage dahinter, warum ist das so? Was beschränkt da die Möglichkeiten der Leistungsumsetzung? Bei der ATP-Gewinnung mittels Substratkettenphosphorylierung, das wäre die anaerobe Alactazide-ATP-Resynthese, letztlich erstmal die Menge an Kreatinphosphat, die Ihnen zur Verfügung steht. Warum limitiert sie das? Weil andere Möglichkeiten, die Sie nutzen könnten, nur zu einem ganz, ganz eingeschränkten Anteil ausgenutzt werden können. Beispielsweise, Sie haben Adenosintriphosphat, Sie wissen also, dass da drei Phosphatreste dranhängen und Sie können theoretisch natürlich mehr als einen Phosphatrest abspalten. Was passiert, wenn Sie mehr als ein, zwei, drei Phosphatreste abspalten? Sie bekommen letztlich irgendwann ein Stoffwechselprodukt, mit dem Sie in dieser Situation nicht weiterarbeiten können und das Sie gegebenenfalls ausscheiden müssen. Sie wissen, es handelt sich um eine Aminosäure, damit kennen Sie das Problem mit dem Stickstoff, das mit dem Stickstoff oder das Problem, Stickstoff loszuwerden, hatte wieder unmittelbar mit der Niere zu tun. Sie haben also ein Stoffwechselendprodukt, das Sie gegebenenfalls ausscheiden müssten. Das wäre also kein besonders effizienter Stoffwechselweg, wenn Sie jedes Mal sagen, alles klar, wenn ich jetzt Energie verbrauche, beziehungsweise Energie umsetzen möchte, das ist ja kein wirklicher Verbrauch, dann nehme ich mir einfach ein ATP und verstoffwechsle es runter bis zum Adenosin, um das dann auszuscheiden. Sondern Sie wollen möglichst schnell resynthetisieren. Zu große Anhäufung wäre dann auf der einen Seite Nierenbelastung und auf der anderen Seite auch zu viel NH3 im Gesamtstoffwechsel, sorgt auch für eine zentrale Ermüdung, ist also ein Stoffwechselsignal an der Gehirn, das wiederum die Leistungsfähigkeit nach unten schraubt. Warum? Können Sie sich jetzt selbst erklären? Weil das ja ein zentraler Parameter dafür wäre, dass Sie anfangen, ATP vollständig umzusetzen. Das wäre also eine ganz extreme Notsituation für Ihren Energiestoffwechsel. Und somit ganz sinnvoll, dass dann das Stoffwechselprodukt, das dabei entsteht, zentral in Ihrem Nervensystem die Information abgibt, dass das jetzt gerade keine dauerhafte Leistungssituation sein kann, eine Ermüdung einsetzt und die wiederum Ihre Leistungsfähigkeit nach unten setzt. Ist das für jeden verständlich? Als eigentlich ein Rückkopplungsmechanismus. Wenn Sie das vollständig verstoffwechseln, entsteht NH3. Das NH3 sorgt dafür, dass im Gehirn die Information ankommt, hier wird gerade Stoffwechsel betrieben, der dauerhaft nicht funktionieren kann. Zentraler Ermüdungseffekt, Ihre körperliche Aktivität kann nicht in gleichem Maße fortgesetzt werden. Damit sinkt die NH3-Produktion, damit kommt weniger Information im Gehirn an und der Energiestoffwechsel funktioniert wieder in einem Maße, der für den Restorganismus nicht gefährlich ist. Okay. Andere Möglichkeit der ATP-Gewinnung, Anaerob-Lactazide-ATP-Resynthese. Sie nutzen also jetzt nicht mehr nur Kreatinphosphat, sondern Sie nutzen auch die Glucose. Dabei entsteht, das wissen Sie mittlerweile, weil wir es ein, zwei Mal durchgekaut haben, nur sehr wenig ATP. Sie gewinnen also aus einem Mol Glucose nur 2 Mol ATP und somit haben Sie eigentlich aus dem Gesamtpotenzial der Glucose noch nicht besonders viel rausgeholt. Und es entsteht in der Situation, in der Sie ausschließlich diesen Stoffwechselweg betreiben würden, erstmal eine große Menge an Laktat. Das Laktat wäre also in dieser Zelle, wenn sie keine weiteren Stoffwechselmöglichkeiten hat oder andere Stoffwechselmöglichkeiten nicht in gleichem Maße betreiben kann wie die Glykolyse, tatsächlich ein Problem. Das würde sich in dieser Zelle anhäufen. Sie wissen mittlerweile, dass das Laktat sich nicht anhäuft und dann ausgeschieden werden muss, sondern dass sie es an anderer Stelle umsetzen können. Aber für die Zelle, die die Glykolyse in diesem Maße betreiben muss, ohne das Pyruvat weiter verstoffwechseln zu können, unter Zunehmen von Sauerstoff, ist das natürlich ein limitierender Faktor. Zusammen mit dem Laktat, das dissoziiert, dabei entstehen positiv geladene Wasserstoffteilchen, die lassen den pH-Wert absinken, das sorgt für eine potenzielle Gefahrensituation in Ihrem Muskel und auch das sorgt letztendlich im Umkehrschluss wieder für eine Ermüdung, das heißt, Sie sind nicht weiter belastbar. physisch, sie nehmen wahr, ihre Muskeln brennen so stark, dass eine willentliche Kontraktion im gleichen Maße eigentlich gar nicht mehr möglich ist, auch wenn sie sich sehr stark darauf konzentrieren. Also auch da wieder ein Ermüdungseffekt, der eintritt. Das heißt, wir haben zwei Stoffwechselwege, die mit der hohen oder die mit den höchsten Energieumsatzraten besprochen und deren limitierende Faktoren. Und dieses Wechselspiel bzw. diese Limitationen sorgen letztlich für dieses Gefüge, was hier dargestellt ist. Abhängig von der Intensität, hier ist angegeben Pmax, also in irgendeiner Form Power, irgendeine Form von Leistung, die dort abgerufen wird, bis hin zu einer 100%-Grenze. Es geht also hier jetzt nicht um 100% Sauerstoffaufnahme, sondern um 100% Leistungsgrenze. Und es werden jetzt verschiedene Phasen angegeben. Phasen, die Sie in den Trainingswissenschaften und auch in vielen anderen Veranstaltungen immer wieder durchsprechen müssen. Abhängig von der Intensität nutzen Sie immer die möglichst ideale Zusammenstellung an Energiestoffwechselmethoden. Sind Sie in einem niedrig intensiven Aktivitätsbereich unterwegs, bis hier unter der Grenze von 50% der maximalen Leistungsfähigkeit, ist jetzt in dieser Grafik erstmal so festgestellt, dann sind Sie in einer Situation, in der der Laktatspiegel, der ist hier in Rot dargestellt, nicht nennenswert ansteigt. Warum nicht? Weil Ihre Zellen unter Zuhilfenahme von Sauerstoff arbeiten können. Das heißt, Sie benutzen zwar die Glykolyse und lassen dabei Pyruvat entstehen. Dieses Pyruvat kann aber in dieser Zelle, die gerade die Glykolyse betrieben hat, oder in einer direkt benachbarten Zelle, einfach weiter verstoffwechselt werden, indem es über den Laktatshuttle in eine andere Zelle transportiert wird oder unmittelbar in der Muskelzelle, die gerade Pyruvat produziert hat, im Mitochondrium weiterverarbeitet wird. Das heißt, es entsteht eigentlich im Blutweg kein nennenswerter Laktatanstieg. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite, wenn wir überlegen, was wird eigentlich an Energie umgesetzt, erstmal aerobe oder anaerobe Energieumsetzung, aerobe Energieumsetzung unter Zuhilfenahme von Sauerstoff. Und ist die Intensität niedrig genug, möglichst den größten Teil auch über den Fettstoffwechsel. Okay, also hier unten in den ganz niedrigen Intensitätsbereichen so viel Fettstoffwechsel wie möglich, wird es etwas intensiver, muss mehr Glucose verstoffwechselt werden. Sie haben genug Sauerstoff, die verstoffwechseln Sie also aerob unter Zuhilfenahme von Sauerstoff und dementsprechend Fette und Kohlenhydrate, die aerob umgesetzt werden. Intensität in der Bezug der V2max, hier mal als Beispiel angegeben, 40-60% der V2max, beziehungsweise bis knapp unter 50% der maximalen Leistungsfähigkeit. Sie wissen inzwischen, wenn Sie mehr Leistung bringen müssen als über Ihre Sauerstoffaufnahme möglich, nehmen Sie anaerobe Energiebereitstellungsmethoden und damit ist die Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Energieumsatzrate, also die Arbeitsleistung pro Zeit, deutlich höher als mittels der maximalen Umsatzrate, die Sie aerob zur Verfügung haben. Das ist für Sie wirklich später, wenn Sie Studien lesen, wenn Sie sich mit dem Thema in Bezug auf Ihr persönliches Training oder das Ihrer Athleten auseinandersetzen, ganz wichtig. 100% der Leistung, in dem Beispiel heißt einfach 100% der Leistung, die überhaupt möglich ist. Diese 100% der Leistung können Sie aber nicht mit 100% der Sauerstoffaufnahme gleichsetzen. Ihre Sauerstoffaufnahme kann eventuell zu einem früheren Zeitpunkt schon begrenzt gewesen sein. Und dann schalten Sie anaerobe Energiestoffwechselmöglichkeiten zu. Das heißt, Ihre maximale Leistungsfähigkeit könnte bei 130% Ihrer maximalen aeroben Leistungsfähigkeit liegen. Also das Gedankenspiel, ganz wichtig. Wo spricht man von 100% und in Bezug auf welche Kenngröße? Okay, also deswegen 40-60% der V2max, aber nur unter 50% der maximalen Leistung, die hier auf dieser Skala angegeben sind. Und dann auf der anderen Seite, da wird es aber, das kennen Sie jetzt aus dem Step-Test auch schon, aus Ihrem Diagnostikpraktikum, deutlich ungenauer, die Angabe über die Herzfrequenz beispielsweise 130-150 oder wenigstens in Relation zur maximal möglichen Herzfrequenz bis zu 70% der maximalen Herzfrequenz bis hier in die Mitte quasi des Übergangsbereichs, also überall da, wo Sie noch aerob arbeiten können. Okay, Blutlaktat, das haben wir hier schon durchgesprochen, das steigt hier nicht nennenswert an, deswegen im Bereich des Ruhewerts, der schwanken kann zwischen 0,6 und 2,0. 2,0 wäre ein relativ hoher Ruhewert, das wäre aber für Sie noch nicht wirklich beunruhigend. Okay, was zeigt Ihnen das alles an? Sie brauchen noch nicht so viel des Herzminutenvolumens, das Ihnen insgesamt zur Verfügung steht. Sie bekommen noch genug Sauerstoff, deswegen wird nicht nennenswert Laktat produziert, das in den Blutweg übertritt und dort erfasst werden kann. Sie arbeiten also überwiegend aerob und wie gesagt, umso weniger intensiv, umso mehr auch mit dem Fettstoffwechsel. Dann haben Sie diesen sogenannten Übergangsbereich hier, der wird in der Phase gerne mal als aerob-anaerober Übergangsbereich dargestellt. Was passiert hier? Sie schauen sich die rote Kurve an. Im Leistungsbereich zwischen etwas unter 50 und etwas über 70% haben Sie einen zunehmenden Laktatanstieg. Das heißt, die Werte steigen langsam an. Was hierbei zu beachten ist, dass in dieser zweiten Phase der Laktatwert zwar ansteigt in Bezug auf das Ruhelevel, wenn Sie aber beispielsweise bei 60% Ihrer maximalen Leistung über eine, über zwei, über drei Stunden ganz vereinfacht Fahrrad fahren würden bei dieser Belastung, dann hätten Sie einen Laktatanstieg unmittelbar in den ersten 3 bis 5 Minuten und dann würde der Laktatwert sich aber in einem höheren Maße einpendeln, beispielsweise bis auf 3,0 ansteigen und dann aber über den Zeitverlauf bei 3,0 bleiben. Das heißt, er steigt initial an, weil Sie mehr Laktat produzieren in einzelnen Zellen, als dort verarbeitet werden kann. Deswegen muss das Laktat im Blut irgendwohin transportiert werden. An anderer Stelle kann es aber offensichtlich gut weiterverarbeitet werden. Deswegen steigt der Spiegel etwas an und kann sich dort aber wieder einpendeln. Sie haben also ein sogenanntes Steady State, ein Gleichgewicht in Bezug auf den dann etwas höheren Laktatwert im Bereich dieses Übergangsbereichs. Was findet hier mehr statt? Etwas weniger Fettstoffwechsel, dafür etwas mehr Kohlenhydratstoffwechsel. Es geht hier also über zu einem überwiegenden Kohlenhydratstoffwechsel. Sie benutzen andere Muskelfasern. Dadurch, dass Sie weniger Fettstoffwechsel betreiben, wird automatisch klar, Sie nehmen natürlich auch mehr Fasern, die glykolytisch, laktazid arbeiten können, mit dazu. Deswegen die 2A-Fasern. Sie sind immer noch in einem Bereich bis vielleicht an das Maximum, bis knapp über das Maximum von 60% VO2max. Die Herzfrequenz steigt etwas deutlicher an. Und wie gesagt, der Laktatwert steigt über das Ruheniveau in diesem Übergangsbereich. Und dann gibt es eine dritte Phase, in Bezug auf den Energiestoffwechsel, also jetzt Situationen, in denen Sie über 70% Ihrer maximalen Leistung abrufen müssen. Jetzt sind Sie in einem Leistungsbereich, in dem Sie definitiv Energiestoffwechselmethoden zuschalten müssen, die auch ohne Sauerstoff arbeiten, damit Sie die Energieumsatzrate hinbekommen. Und Sie haben dann eben die Situation, dass Sie nur noch wenige Fette, dafür umso mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Dann bei einer Intensität in Bezug auf die Sauerstoffaufnahme sind, die natürlich dann irgendwann auch bis an die 100% geht. Und dann auf der anderen Seite in Bezug auf die Möglichkeiten der Herzfrequenz, das soll hier eine 100 sein, dann tatsächlich natürlich auch Ihr Herzminutenvolumen voll auslasten, weil Sie auch Ihre aerobe Leistungsfähigkeit voll auslasten wollen. Okay, was passiert in der Situation mit dem Laktatwert? Wir haben jetzt gesagt, okay, jetzt sind wir in einer Situation, in der auch zunehmend mehr anaerob gearbeitet werden muss. Das heißt, der Laktatwert steigt initial an. Und wenn Sie hier jetzt wieder das Beispiel mit der Dauerbelastung nehmen würden, derjenige fährt für 3 bis 5 Minuten, der Laktatwert steigt auf einen Wert von 4,0 zum Beispiel an, dann fährt er 10 Minuten, fährt 20 Minuten, der Laktatwert steigt immer weiter an und wenn er 20 Minuten schafft, dann ist es noch ganz gut, aber wahrscheinlich hat er vorher schon aufgehört, weil er in eine physiologische Situation kommt, die für ihn eine Grenzsituation ist. Der Laktatwert steigt vielleicht auf 6, 12, 14 Millimol an. Was passiert dabei? Der Blut-pH-Wert sinkt sehr, sehr stark ab. Damit muss der Bicarbonatpuffer arbeiten. Es wird sehr, sehr viel CO2 produziert. Das müssen Sie loswerden, müssen Sie abatmen. Sie bewegen sich also in einer Extremsituation in Bezug auf Ihre physiologischen Leistungsmöglichkeiten, die einfach nicht mehr dauerhaft zu absolvieren ist. Sie sind also in der Situation, in der Sie wenige Sekunden oder maximal wenige Minuten mit den zusätzlichen Energiestoffwechselwegen arbeiten können, die Sie schon kennen. Die Glykolyse runter bis zum Laktat und die Substratkettenphosphorylierung, damit Sie wenige Sekunden nochmal richtig, richtig Gas geben können. Aber Sie sind in der Situation, die Sie so nicht dauerhaft aufrechterhalten können. Das heißt, Sie können sich hier maximal in dem Bereich noch wenige Minuten, hier oben dann irgendwann nur wenige Sekunden belasten. Okay? Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich nicht, dass wenn Sie hier, und das kennen Sie auch schon aus den anderen Vorlesungen bzw. Kursen, wenn Sie mehrere Minuten aktiv sind, bezeichnet man das zwar in der Leistungsdiagnostik und der Auswertung gerne als anaeroben Bereich, Sie wissen aber inzwischen alle, dass der größte Anteil der Energie, wenn Sie sich 3 bis 5 Minuten belasten, trotzdem aerob gedeckt wird. Aber der anaerobe Anteil wird größer und wird, und das ist das Wichtige für Sie, zum limitierenden Faktor bei der Belastung. Und deswegen spricht man hier vom anaeroben Bereich. Nicht, weil Sie 100% der Leistung über anaerobe Energiebereitstellungsmethoden ermöglichen, sondern nur, weil der anaerobe Energiestoffwechsel nennenswert abläuft und hier zu Ihrem leistungslimitierenden Faktor wird. Deswegen anaerober Bereich. Okay. Jetzt haben wir hier davon gesprochen, dass das Problem Laktat ist. Ich finde das eigentlich immer nicht so schön, wenn von Laktat grundsätzlich als Problem gesprochen wird, weil natürlich für dieses Problem eine oder mehrere Lösungswege existieren und die kennen Sie schon. Das wichtige Beispiel oder den wichtigen Namen, den Sie sich dazu merken müssen, falls der mal irgendwo aufgetragen ist in der Frage beispielsweise, war der sogenannte Curie-Zyklus. Und der Curie-Zyklus ursprünglich, also ja schon relativ lange bekannt und von der Grundidee erstmal nur der Stoffwechselweg von der Muskelfaser, die Laktat produziert, in die Leber und dort die Weiterverstoffwechselung in Form beispielsweise der Gluconeogenese, um wieder neue Glucose zu bilden um die wieder in den Blut ab, ins Blut abgeben zu können und dann die Möglichkeit, dann diese Glucose wieder neu verwenden zu können, beispielsweise in der Muskelfaser oder an irgendeiner anderen Stelle. Mittlerweile hat sich das Bild etwas gewandelt, das heißt, wir gehen inzwischen von deutlich mehr Stoffwechselmöglichkeiten aus, die dem Laktat zur Verfügung stehen. Sie haben also die Laktatproduktion jetzt hier am Beispiel des Typ-2-Muskels, weil das der Muskeltyp oder die Faser, der Fasertypus ist, den Sie sich teilweise als Lactazid, glykolytisch, anaerob, wie auch immer gemerkt haben. Also eine Muskelzelle, die einfach auch gar nicht so sehr dazu in der Lage ist, aerob zu arbeiten und die natürlich mehr Laktat produziert. Also Muskeln, auch Typ-1-Muskeln können übermäßig viel Laktat produzieren, produzieren das Laktat, weil bei der Glykolyse Pyruvat anfällt, das in Laktat umgewandelt wird. Das wird in Form dieses Laktat-Shuttle-Prozesses in den Blutweg eingegeben, bis zu einer Maximalkonzentration gemessen bei, beim menschlichen Organismus bis 20 Millimol. Dann die Aufnahme in irgendeine andere Zelle, beispielsweise die Leberzelle oder auch die Herzmuskelzelle, die beiden Zelltypen, die schon sehr, sehr lange bekannt sind oder noch nicht ganz so lange bekannt, Muskelzellen. Jetzt als Beispiel wieder die Typ-1-Faser, die mit sehr, sehr viel Mitochondrien ausgestattet ist. Aber rein theoretisch könnte das Laktat natürlich auch in eine Typ-2-Faser aufgenommen werden, nur dort nicht in entsprechendem Maße weiterverarbeitet werden. Das heißt, die Möglichkeit auf der einen Seite, das Laktat weiter zu verstoffwechseln, um Energie umzusetzen, um unmittelbar ATP zu gewinnen mittels mitochondrialer Weiterverarbeitung in der Muskel- oder in der Herzmuskelzelle. Oder eben der Weg über das Pyruvat hoch zur Glucose, beispielsweise in der Leberzelle, um dann wieder in den Blutweg zurück abgegeben zu werden. Also ganz wichtig, Laktat-Shuttle-Prozesse nicht nur zur Leber, nicht nur für die Gluconeogenese, sondern auch zur Weiterverarbeitung, um im Mitochondrium beispielsweise erst in Form des Pyruvats, dann Acetyl-CoA, dann diese Energie auch weiter umsetzen zu können, beispielsweise in der Herz- oder auch Skelettmuskelzelle. Okay. Damit die Möglichkeit, aerob, Alaktazid, ATP zu resynthetisieren und damit die großen Kapazitätsmöglichkeiten aus den einzelnen Molmengen der Substrate, hier wieder die Beispiele der Fettsäuren mit über 100 ATP und der Glucose mit etwas über 30 ATP. Denken Sie daran, dass Sie sich vor allem, also wenn Sie sich die exakten Zahlen merken, super, wenn Sie sich wenigstens den Überblick behalten, mehr als 100 Mol ATP pro Mol Fettsäure, circa 30 ATP für die vollständige Umsetzung von Glucose unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, nur 2 ATP, wenn Sie die Glykolyse bis zum Pyruvat betreiben und wenn Sie aus einem einzelnen Kreatinphosphat ein einzelnes ATP bilden, natürlich ein 1:1 Verhältnis. Also nur 1 ATP pro Kreatinphosphat. Okay. Hier jetzt wieder im Beispiel der maximalen Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wir müssen hier jetzt wieder beachten, worum geht's. Hier ging es um maximale Leistung, undefiniert angegeben. Hier geht es jetzt tatsächlich um die Sauerstoffaufnahme, also bis 100% der maximalen Sauerstoffaufnahme. Es wären also theoretisch Belastungen bis über diese 100% denkbar. Ja? Kommt gleich noch. Das ist das, was Sie als Sauerstoffschuld teilweise schon kennengelernt haben. Müssen wir uns gleich noch mit auseinandersetzen. Haben wir aber eine Folie für. Okay. ATP-Gewinnung unter Beziehung der Belastungsintensität. Das kennen Sie schon von den Schaubildern, die ich Ihnen vor 2 oder 3 Wochen gezeigt habe. Hier nochmal relativ einfach aufgetragen. Abhängig von der maximalen Leistung, hier jetzt natürlich maximale aerobe Leistung, es geht um die Sauerstoffaufnahme, unterschiedliche Substrate, die Sie benutzen. Über den Gesamtzeitraum möglich, aber ab einer Konzentration oder ab einer Belastung von über 75% eigentlich nicht mehr relevant in Bezug auf die Menge, die umgesetzt wird, die Fettsäureoxidation. Das heißt, am Anfang versuchen Sie bei möglichst niedriger Belastung möglichst viel ATP mittels Fettsäureoxidation umzusetzen. Steigt die Intensität an, brauchen Sie mehr Möglichkeiten. Sie nutzen also andere Energiestoffwechselwege mit einer höheren Umsatzrate. Zuerst in nennenswerter Menge die Kohlenhydratoxidation. Umso weiter die Intensität ansteigt, haben Sie irgendwann auch nicht mehr die Möglichkeit, über die Kohlenhydratoxidation die entsprechende Menge an ATP zu resynthetisieren. Sie brauchen also andere Möglichkeiten, erst die Kohlenhydrate zu verwenden, in Form von Glykolyse ohne Sauerstoff, mehr Umsatzrate, dabei geringere Kapazität, die Sie dann zuschalten Auch hier ist in Bezug auf den Gesamt-ATP-Umsatz irgendwann die Möglichkeit gedeckelt. Sie müssen also den nächsten Energiestoffwechselweg zuschalten, der eine noch höhere Energieflussrate, Energieumsatzrate gewährt. Und das wäre wiederum das Kreatinphosphat, beziehungsweise einfach dann die ATP-Puffer oder ATP-Speicher, die noch zur Verfügung stehen, weiter zu entleeren. Bis dann hier natürlich nur über wenige Sekunden eine Belastung ermöglicht ist und dann eine Ermüdung einsetzt, die so stark ist, dass man sich willentlich auf diesem Intensitätslevel nicht weiter fortbewegen kann, keine sportliche Aktivität mehr ausüben kann. Was hier so schön linear dargestellt ist, ist natürlich in der Realität, beziehungsweise wenn es tatsächlich um physiologische Leistungsgrenzen geht, nicht ganz so linear. Wäre das so, hätten Sie ja in Bezug auf den Gesamtzeitraum, der zur Verfügung steht, ein relativ eindeutiges Verhältnis des Energieumsatzes zur jeweiligen sportlichen Leistung. Das stellt sich natürlich in Bezug auf die Distanzen, wenn Sie sich das im sportlichen Wettkampf anschauen, etwas anders dar. Es ist aber, nachdem Sie sich diese Gedanken vielleicht auch nochmal zu Hause zurechtgelegt haben, vollkommen einleuchtend, weswegen wir in Bezug auf die jeweilige Wettkampfdistanz, hier geht es jetzt ums Laufen, so einen großen Unterschied in Bezug auf die zeitlichen Rekorde bzw. die Laufgeschwindigkeit haben. Umso kürzer der Zeitraum, wir bewegen uns hier ganz nah an der Null entlang, haben wir natürlich sehr, sehr hohe Laufgeschwindigkeiten. Überschreitet der Zeitraum der Belastungsdauer wenige, oder beziehungsweise der Strecke, die absolviert werden muss, wenige Sekunden, haben Sie ein neues Energiesubstrat, das genutzt werden muss, dadurch eine deutlich geringere Energieumsatzrate. Das heißt, Sie haben hier einen deutlichen Verlust an Laufgeschwindigkeit, sobald es in den Bereich von wenigen Minuten geht. Werden 1 bis 2 maximal Minuten Belastungsdauer oder die Kilometerzahlen von beispielsweise einem Kilometer, unter einem Kilometer überschritten, verhält sich das nochmal in gleicher Weise. Sie setzen also hier oben Substratketten direkt um, hier unten die Glykolyse bis zu einem Laktatanstieg, der für Sie nicht mehr weiter tolerierbar ist, einen zu stark absinkenden pH-Wert. Und hier unten dann in dem Bereich setzt so langsam der aerobe Energiestoffwechsel ein, der ja, wie Sie mittlerweile wissen, vor allem über die Kapazität limitiert ist, das heißt in Bezug auf die Belastungen, die jetzt absolviert werden. Deswegen können Sie sich ganz gut zurechtlegen, warum sich das hier fast annähernd linear verhält, ohne einen allzu großen, wenn Sie sich den Bereich hier vorne anschauen, ohne einen allzu großen Verlust an Laufgeschwindigkeit. Weil letztlich der Energiestoffwechselweg, den Sie für 10 oder für 20 Kilometer einsetzen, ziemlich der gleiche ist. Sie haben genug Glucose zur Verfügung. Sie können also die Glykolyse und dann Weiterverarbeitung mittels Zitronensäurezyklus betreiben. Und dieser Tank reicht Ihnen ja für alles, was mehrere Minuten dauert, alles, was über diese 1000-Meter-Grenze quasi hinausgeht, ganz vereinfacht gesprochen, bis hin zur Halbmarathon oder je nachdem, wie schnell Sie laufen, auch bis zur Marathondistanz. Laufen Sie einen Marathon in 4 oder 5 Stunden, ist klar, dass Ihr Glukosespeicher, der ca. 90 Minuten beim normalen Menschen ausreicht, nicht reichen wird, um Sie da ins Ziel zu bringen. Was können Sie machen? Entweder Substrate von außen zuführen oder alternativ müssen Sie langsamer laufen. Die Distanzen hier beziehen sich auf die Weltrekorde. Wir müssen uns also mit einem etwas anderen Zeitraum für den Marathon beschäftigen. Wie schnell laufen die Jungs da? Brauchen circa 2 Stunden. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Personen ja vielleicht 1, 2 Vorteile durch Training und Genetik haben in Bezug auf den normalen Menschen, den normalen Organismus, können wir davon ausgehen, dass diesen Personen ihr Glukosespeicher vielleicht für knapp diese 2 Stunden noch ausreicht. Wäre das der Fall, erklärt uns das ganz gut, warum wir zwischen Belastungen an die 100 Kilometer und Belastungen bis zum Marathon dann doch mal nochmal so eine deutliche Leistungseinbuße sehen. Weil letztlich die Athleten, um die es da tatsächlich geht, die Weltrekordathleten, über ihren etwas größeren Glykogenspeicher und den etwas effizienteren Bewegungsablauf wahrscheinlich auf der Marathonbelastung ihren Energiestoffwechsel noch hauptsächlich über Glucose decken können. Werden diese Distanzen überschritten, ist das auch den hochtrainierten Ausdauersportlern nicht mehr möglich. Das heißt, was passiert? Entweder derjenige muss essen. Essen und Verdauen kostet Zeit. Derjenige muss kurze Pausen oder muss kurz langsamer werden, weil er Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen muss. Oder alternativ, wenn er das nicht macht, er muss andere Stoffwechselwege betreiben und die wiederum haben eine niedrige Energieumsatzrate. Das heißt, man wird entweder dadurch ausgebremst, dass man Nahrung aufnehmen muss, oder man wird dadurch ausgebremst, dass, wenn man sie nicht aufnimmt, man dann den Glukosestoffwechsel wenigstens für den letzten Teil des Wettkampfs gar nicht mehr absolvieren kann. Deswegen der große Bruch und die Leistungseinbußen hin zu diesen Ultradistanzen. Das heißt, Sie sehen das aufgetragen, was wir die ganze Zeit uns schon angeschaut haben. Hier oben sehr, sehr schnell, sehr, sehr hohe Energieumsatzrate, Substratkettenphosphorylierung bis zu einer Minute, die Möglichkeit, Glykolyse in großem Maße zu betreiben mit einem extrem exorbitanten Laktatanstieg, der dann eine Dauerbelastung nicht mehr möglich macht. Wollen Sie noch länger laufen? Der Weg hin zum aeroben Stoffwechsel, von dem Sie zunehmend mehr brauchen. Und wollen Sie dann noch länger laufen, ist die Distanz noch länger, irgendwann der Wechsel von Glucose auf den Fettstoffwechsel und damit eine noch niedrige Energieflussrate und keine so hohe Laufgeschwindigkeit mehr. Rein physiologisch betrachtet, dass dann natürlich Ermüdung und andere Faktoren noch eine Rolle spielen, ist vollkommen klar. Aber rein physiologisch lässt sich das aus dieser Perspektive erklären. Eine Meldung? Nicht unbedingt. Aber also Ziel Ihres Marathons ist ja mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit oder mit einer dauerhaft hohen Geschwindigkeit möglichst viel Strecke in möglichst wenig Zeit zurückzulegen. Das ist ja die Idee des Wettkampfs. Wenn Sie jetzt am Anfang sagen, ich laufe bewusst langsamer als meine Möglichkeiten, dann nutzen Sie in der Zeit, denken Sie wieder an die Grafik hier drüben, natürlich zu einem größeren Teil Fette. Sie sparen also von dem Glykogen, das Ihnen zur Verfügung steht, etwas ein und können den zweiten Teil des Wettkampfs schneller bestreiten. Das bringt Sie aber nicht zwingend schnell ins Ziel. Schnell ins Ziel bringt Sie letztlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiß zwar, dass ich über 90 Minuten unterwegs bin, aber wenn ich ungefähr weiß, wie lange ich noch unterwegs bin und wie viel Energie ich noch benötige, versuche ich diese Energie, bevor mir meine körpereigenen Speicher ausgehen, aufzufüllen, mit parallel anzubieten. Also die Variante, dann Kohlenhydrate während des Wettkampfs aufzunehmen. Damit haben Sie die Möglichkeit, bei einem höheren Intensitätslevel über eine längere Dauer aktiv zu sein. Damit kommen Sie schneller ins Ziel, als wenn Sie am Anfang sagen, Sie laufen bewusst etwas langsamer. Aber von der Grundidee, und wenn Sie sehr, sehr langsam laufen, haben Sie zu einem überwiegenden Teil Fettstoffwechsel, damit sparen Sie Ihren kompletten Glykogenspeicher. Aber Sie joggen halt die erste Hälfte Ihres Wettkampfs und werden erst dann schneller. Und das ist keine gute Taktik. Ist noch eine Frage? Grundsätzlich ist die Energieumsatzrate, Energieumsatz pro Zeit, bei den Fetten geringer. Damit laufen Sie, weil Sie nicht so viel Energie zur Verfügung haben, damit nicht so viele Muskeln gleichzeitig aktivieren können oder nicht so viele Muskelfasern gleichzeitig aktivieren können, weil der Energieumsatz zu hoch wäre, langsamer. Sie rekrutieren weniger. Bitte? Zum einen ist der Verbrauch an Sauerstoff höher. Sie benötigen mehr Sauerstoff, um die Energie umzusetzen. Und zum anderen sind die Stoffwechselwege einfach länger. Deswegen habe ich Ihnen diese komplizierten Grafiken aufgezeigt. Dieses Bild, auf dem der gesamte Energiestoffwechsel dargestellt war. Das dient weniger dazu, dass Sie jedes Detail auswendig lernen. Das soll Ihnen vor allem aufzeigen, von Kreatinphosphat direkt zu dem, was Sie haben möchten, ATP, ist es ein Schritt. Von der Glucose zu den 2-ATP sind es schon mehr als 5 Schritte, bis Sie unten angekommen sind beim Pyruvat, bis Sie Ihre 2-ATP bekommen haben. Und wenn Sie Fettsäuren in die Muskelzelle einschleusen, dort über Acyl-CoA in die Beta-Oxidation, dort klein machen in Form von Acetyl-CoA, dann weiterverarbeiten im Zitronensäurezyklus und dann in der Atmungskette nutzen mittels NADH oder FADH, was in der im Zitronensäurezyklus entstanden ist, dann haben Sie einfach einen sehr, sehr langwierigen Prozess. Das dauert einfach länger, weil es mehr Zwischenschritte sind. Und das ist die zweite Hälfte für den langsamen Energieumsatz. Das heißt, es ist teurer, kostet mehr Sauerstoff und das ist Ihre Limitation in der Situation, die Sauerstoffaufnahme. Und auf der anderen Seite dauern die Stoffwechselwege länger. Also das ist quasi wirklich, es braucht mehr Zeit. Es ist nicht so, dass der Organismus da willentlich umschaltet, obwohl er noch könnte, sondern es geht einfach nicht. Deswegen ja auch auch die Klausur oder beziehungsweise Alttestat-Fragen, die dann immer wieder kamen mit dem Fettstoffwechsel. Sie können Ihren Fettstoffwechsel noch so gut trainieren. Die maximale Energieflussrate, die Energieumsatzrate des Fettstoffwechsels wird trotzdem immer langsamer sein als die Energieumsatzrate mittels Glucose. Weil die Stoffwechselwege laufen dann zwar vielleicht besser, weil sie mehr Mitochondrien haben, die sind aber immer noch länger als die der Glucose. Und die können Sie den Mitochondrien auch verstoffwechseln. Ja? Bitte? Also, Sie können, genau, also im Prinzip können Sie versuchen zu trainieren, dass Sie eine höhere Konzentration an Laktat tolerieren. Das Problem des Laktats ist da gar nicht das Zentrale. Ne? Also die 20 Millimol Laktat, die sind halt da. Das Problem ist, dass der pH-Wert dabei so stark absinkt, weil dabei so viel geladene Teilchen, positiv geladene Teilchen entstehen. Und das wiederum können Sie natürlich trainieren. Sie trainieren dann aber nicht, dass Sie 21 Millimol Laktat tolerieren, sondern dass sie den pH-Wert besser abfangen können und damit theoretisch einfach mehr Laktat im Blut transportiert werden kann. Das bringt ihnen aber nur für die Mittelstrecke was. Das bringt ihnen nur für Sekunden bis eine einzelne Minute andauernde Belastung. Da können sie, das nennt man dann Laktattoleranz, ist ein bisschen verzerrend, was ja eigentlich das pH-Wert korrigieren ist, was sie dort trainieren. Das kann man dann trainieren. Hilft aber beim Marathon nicht, also weil da ist es natürlich nicht der limitierende Faktor. Dann würden sie vielleicht nochmal 30 Sekunden länger so schnell laufen können, aber bei ihrem Marathon hat das keine große Auswirkung. Okay, jetzt zu der Frage, die gerade gestellt worden ist und die auch ganz, ganz interessant bzw. ganz relevant ist. Ihr ganzer Energiestoffwechsel funktioniert leider nicht als sogenannter Feed-Forward-Mechanismus. Ein Feed-Forward-Mechanismus wäre, wenn Ihr Körper schon weiß, was gleich passiert und sich energetisch darauf vorbereitet. Sie stehen also am Start Ihrer Laufstrecke, Sie wollen gleich einen 10-Kilometer-Lauf laufen und weil Ihr Körper ja weiß, dass Sie gleich Ihre Muskeln benutzen, fängt er an, mehr ATP bereitzustellen. Warum funktioniert das nicht? Weil er in dieser Situation ja ohnehin fast bei 90-99% seiner ATP-Füllungsmöglichkeiten der Muskulatur steht, also gar nicht eine Überproduktion anbieten kann. Was passiert also? Sie können diese Stoffwechselwege in dieser Situation noch nicht nutzen. Wann haben Sie die Möglichkeit, das erste Mal wirklich nennenswert aeroben Stoffwechsel zu betreiben? Wenn das Defizit an ATP ausreichend groß ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jede körperliche Aktivität in den ersten Sekunden bis ersten Minuten prinzipiell über die Substrate gedeckt wird, die erstmal zur Verfügung stehen. Sie nutzen erstmal ATP, bis die Konzentration in der Muskulatur nennenswert abgesunken ist. Dann nutzen Sie das Kreatinphosphat, weil das steht sofort zur Verfügung und Sie können diesen Stoffwechselweg nicht so gut kanalisieren, bis auch der zu einem gewissen Teil aufgebraucht ist. Und jetzt haben Sie die Grundsituation, in der das erste Mal die Glykolyse aktiviert werden kann. Und dann gewinnen Sie einzelne ATP über die Glykolyse und es entsteht Pyruvat. Und darüber, dass mehr Pyruvat angeboten wird, kann Pyruvat auch ins Mitochondrium in Form von Acetyl-CoA eingeschleust, eintransportiert werden und dort weiter verstoffwechselt werden. Und dann läuft auch dieser Energiestoffwechselprozess an. Und das kostet alles Zeit. Das heißt, wenige Sekunden, bis die Glykolyse angelaufen ist und dann nochmal einzelne Minuten, bis der aerobe Stoffwechsel wirklich so gut funktioniert und die Energieflussraten bietet, die maximal möglich sind. Das ist hier dargestellt. Sie haben also, wenn Sie eine Arbeitsphase, Sie haben eine Ruhesituation, eine Arbeitsphase und eine Erholungsphase. Der Sauerstoffverbrauch in Ruhe ist hier als dieses Basislevel angegeben. Und der Sauerstoffverbrauch, wenn Sie mit der Aktivität beginnen, steigt nicht unmittelbar an. Das kennen Sie auch schon. Da nehme ich immer das einfache Beispiel mit dem Sprint. Sie stehen am Start des Sprints, da sind Sie vielleicht ein bisschen nervös und atmen deswegen ein bisschen schneller, aber Sie atmen nicht so viel, wie Sie eigentlich Sauerstoff benötigen würden, um den maximalen Energiefluss mittels aeroben Möglichkeiten zu decken. Dann rennen Sie los, Sie kommen im Ziel an, nach 10, 15 Sekunden, je nachdem, wie schnell Sie da auf den beispielsweise 100 Metern sind. Und dann fangen Sie irgendwann an, deutlich mehr zu atmen, weil mehr CO2 produziert worden ist, weil Sie mehr Sauerstoff benötigen, um dann wieder Ihre Stoffwechselreserven aufzufüllen. Sie haben also, wenn Sie mit der Arbeitsbelastung beginnen, unabhängig der Intensität, immer darüber, dass die Atmung erst auf die Belastung im Nachhinein reagieren kann, weil es ein sogenannter Feedback- und kein Feed-Forward-Mechanismus ist, immer ein Sauerstoffdefizit, das entsteht, auch wenn Sie in einer Intensität arbeiten, die Sie prinzipiell 100% aerob decken könnten. Das heißt, die ersten Sekunden werden immer anaerob ermöglicht, dann steigt die Sauerstoffaufnahme und die Atemarbeit langsam an. Dann kommen Sie, je nachdem wie intensiv die Belastung ist, auf einem sogenannten Steady State, auf so einer Dauerlösungsmöglichkeit in Bezug auf den aeroben Stoffwechsel an. Das dauert hier in dem Beispiel jetzt 3 bis 5 Minuten. Abhängig davon, wie Ihr Trainingszustand ist, kann das etwas schneller gehen, aber es dauert immer mehr als 1 bis 2 Minuten. Dann sind Sie in einem sogenannten Steady State, also in einem Gleichgewicht, in dem Sie so viel Sauerstoff anliefern können, dass Sie aeroben Energieumsatz betreiben können, sodass damit der Bedarf 100% gedeckt ist. Ist eine Frage? Okay. Okay, und was passiert am Ende der Belastung? Sie haben hier am Anfang der Belastung eine nennenswerte Menge an ATP, an Kreatinphosphat verbraucht und Sie haben auch erstmal eventuell ein wenig Laktat produziert, weil Sie ja erstmal Glykolyse betrieben haben, ohne den sauerstoffverbrauchenden Anteil des Energiestoffwechsels mit anzuwerfen. Und diese Menge an Energie beziehungsweise diese Möglichkeiten des Energiepuffers, ATP, Kreatinphosphat, beziehungsweise dann das Laktat wieder loszuwerden, das muss natürlich am Ende der Belastung noch nachgearbeitet werden. Sie haben also hier ein Defizit, das darüber entsteht, dass ihre Atmung und die Sauerstoff, also damit meine ich die zelluläre Atmung, die der Mitochondrien, die Sauerstoffaufnahme der Mitochondrien war nicht schnell genug aktiv. Damit entsteht ein Defizit, weil Energiesubstrate genutzt werden, die nicht vollständig umgesetzt werden können oder die wieder aufgefüllt werden müssen. Laktat bzw. Kreatinphosphat, das Kreatin, das wieder aufgefüllt werden muss. Und das müssen Sie am Ende der Belastung quasi nacharbeiten. Hier in dem, also in dem Beispiel als Sauerstoffschuld bezeichnet. Sauerstoffdefizit ist da eigentlich vielleicht der schönere, gewähltere Begriff. Aber eben die Möglichkeit, in dieser Phase nach der Belastung dann Kreatinphosphat zu resynthetisieren, das Laktat wieder in irgendeiner Form zu verarbeiten. Sie können es natürlich jetzt nicht mehr verbrauchen. Das heißt, Sie müssen Gluconeogenese beispielsweise betreiben, um wieder Glucose aufzubauen aus dem Restlaktat, das mit hier schon allein in diesem Bereich entstanden ist. Dann das Auffüllen der Sauerstoffspeicher oder Puffer, das heißt die Sättigung, die Sauerstoffsättigung wird wieder auf das maximale Maß ansteigen. Dann die erhöhte Aktivität einzelner energieverbrauchender Schritte beziehungsweise dann der Resteffekt von thermogenen Hormonen. Das heißt, Sie haben weiterhin eventuell noch eine erhöhte Durchblutung. Sie haben noch andere Stoffwechselwege, die noch mehr Energie verbrauchen. Auch die müssen erst langsam runtergefahren werden. Und all das verbraucht auch nach der Belastung noch Sauerstoff. Das heißt, Sie müssen das, was Sie hier als Defizit produziert haben, hier wieder ausgleichen. Deswegen hört, wenn Sie eine sportliche Aktivität, wenn Sie den Wettkampf, wenn es jetzt ein Wettkampf ist, der überwiegend mit aeroben Methoden bestritten werden konnte, also ein etwas längerer Ausdauerwettkampf, Sie kommen im Ziel an, Sie bleiben ja nicht stehen und sagen, alles klar, jetzt kann ich aufhören zu atmen. Oder jetzt geht meine Herzfrequenz sofort wieder auf Ruhelevel zurück und auch die Sauerstoffaufnahme sinkt sofort wieder auf das Ruhelevel, sondern das dauert etwas und sinkt erst langsam ab. Dieser Bereich wird auch als Post-Exercise Oxygen Consumption bezeichnet. Das nennt man EPOC. Und das ist auch ein relativ wichtiger Effekt, bei dem es, den man in Bezug auf körperliche Aktivität vor einigen Jahren angefangen hat zu messen, um zum Beispiel zu errechnen, wie viel Energieumsatz eigentlich nach der Aktivität noch weiter besteht. Das ist dieser Nachbrenneffekt, von dem immer gesprochen wird. Dass wenn Sie körperlich aktiv waren, dass Sie auch nach der Situation, nachdem Sie mit der körperlichen Aktivität aufgehört haben, noch weiter Energie verbrauchen. Das ist in den ersten Minuten noch nennenswert viel und das kann dann theoretisch über die thermogenen Effekte bzw. die erhöhte Atemarbeit oder die Herzfrequenz dann auch noch über einen etwas längeren Bereich dann auch tatsächlich nennenswert den Energieverbrauch oder Energieumsatz nach oben treiben. Da geht es aber um 1-2 Kilokalorien und nicht um 100-200 Kilokalorien. Ist also keine Strategie zum Abnehmen, sondern erstmal nur ein für Sie ganz interessanter physiologischer Effekt. Also keine Abnehmstrategie, weil einfach der Energieverbrauch in dieser Situation nach der Belastung über mehrere Stunden hinweg nur sehr, sehr gering ist. EPOC war da das Stichwort dazu. Brauchen Sie nicht für unsere Klausur, aber das brauchen Sie bei den Trainingswissenschaften spätestens das nächste Mal wieder. Ja?
Wenn zuerst, wenn ich anfange, die Speicher, dann kann auch weder nach Anaerobe noch nach Aerobe Energieumsatz. Dann wird erstmal der Anaerobe Energieumsatz sein, solange bis der Aerobe bereit ist.
Ja.
Also wenn ich jede Bewegung kann ich erstmal ohne Energieumsatz an, damit Anaerobe und dann Aerobe.
Ja, also. Genau, man fasst vereinfacht gerne das Verbrauchen oder Spalten von ATP und die Nutzung von Kreatinphosphat in der Substratkettenphosphorylierung in Bezug auf die Kapazität, die dadurch entsteht und die Energieumsatzraten zusammen, weil das parallel abläuft und nicht zeitlich voneinander zu untertrennen ist. Aber rein von der Grundidee haben Sie natürlich recht, also das ATP, das vorhanden ist, das verwenden Sie erstmal, ohne dass dazu andere Substrate genutzt werden müssen. Also es ist jetzt erstmal kein weiterer Energieumsatz in Bezug auf die anderen Ketten, die Sie kennen. Und dann rutscht zuerst das Kreatinphosphat, dann die Glykolyse, also unter Verwendung von Glucose hin bis zum Pyruvat und dann erst der aerobe Stoffwechsel im Mitochondrium nach. Ja? Ja, ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff. Genau, Sie müssen eigentlich, wenn Sie es einfach trennen wollen, überlegen Sie sich, welche Energiestoffwechselwege laufen im Mitochondrium. Das sind die, die Sauerstoff benötigen. Und welche Stoffwechselwege laufen außerhalb des Mitochondriums einfach im Zytosol, im Zellinneren? Kreatinphosphat, also Substratkettenphosphorylierung, ATP direkt zu verwenden oder auch die Glykolyse, alle nicht im Mitochondrium, alle ohne Verwendung von Sauerstoff und damit anaerob. Was da unterschieden wird, ist dann nochmal Lactazid von Alactazid. Lactazid bedeutet, es entsteht Laktat, es wäre die Variante der Glucose. Alactazid anaerob wäre, ohne dass Laktat entsteht. Das muss also die Substratkettenphosphorylierung sein, denn dabei entsteht kein Laktat. Okay, jetzt habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass in Bezug auf ihre Leistungsgrenzen nicht nur erstmal die rein physiologische Leistungsfähigkeit eine Rolle spielt, sondern auch die Möglichkeiten, dieses physiologische Potenzial überhaupt abzurufen. Und dass psychosoziale oder psychische Faktoren darauf eine unmittelbare Rolle spielen. Das ist auch hier auf der einen Seite der Grafik dargestellt. Also abhängig davon, wie notwendig die Maßnahme gerade ist, die körperliche Aktivität gerade ist und wie gefährlich die Situation beispielsweise, abhängig davon haben Sie die Möglichkeit, Energiereserven mehr oder weniger gut zu rekrutieren, zu nutzen. Raus aus der physiologischen Leistungsbereitschaft, das ist das, was für Sie zwar anstrengend ist, aber noch nicht so sehr, hin zu den gewöhnlichen Einsatzreserven, auf die Sie zugreifen können, wenn es notwendig ist, also wenn die entsprechende Motivation stimmt, bis hin zu den sogenannten autonom geschützten Reserven. Das sind immer so diese Geschichten, Mutter hebt VW Käfer an, um ihr Kind zu retten. Ob das jetzt physiologisch möglich ist, ist eine andere Frage, aber die Möglichkeit, in so einer extremen Situation nicht über einen willentlichen Prozess, sondern über Hormone, die ausgeschüttet werden und eventuell auch Leistungsbarrieren, die im zentralen Nervensystem nach unten gefahren werden, auch diese autonom geschützten Reserven, also diese von der willentlichen Beeinflussung unabhängig geschützten Reserven mit anwenden zu können. Warum können Sie das normalerweise nicht? Weil Sie das davor schützen soll, dass Sie Ihren Energiestoffwechsel, Ihren Organismus dauernd in einen gefährlichen Bereich bewegen. Wenn Sie dauernd in die Extremsituation kommen, in der Ihr pH-Wert auf deutlich unter diese 7,4, die für Sie normal sind, absinken, wenn Ihre Temperaturregulation dauernd so nach oben geschickt wird, dass Ihre Temperatur in Richtung 40 Grad oder über 40 Grad ansteigen würde, all das wäre ja die Situation, die Ihr Energiestoffwechsel in Extremvariante produzieren würde. Wenn das dauernd absolvieren würde, hätten Sie dauernd eine potenziell gefährliche Situation, weil bei dem niedrigen pH-Wert Ihre Proteine denaturieren, bei der hohen Temperatur genau das Gleiche stattfindet, auch da Ihre Proteine ihre ursprüngliche Form und Funktion verlieren und davor schützt Ihr Körper Sie selbst, indem er Ihre Leistung limitiert, obwohl rein physiologisch in Bezug auf den Muskel, in Bezug auf den Energiestoffwechsel noch mehr Möglichkeiten bestehen würden. Haben Sie also eine akute Bedrohung, haben Sie die Möglichkeiten, diese zentralen Regulationsmechanismen zu lösen bzw. an ihnen vorbeizugehen und auf der anderen Seite auch über die entsprechende Adrenalinausschüttung wirklich auch das letzte Prozent Ihrer Leistungsreserve abzurufen. Das nennt man also Mobilisationsschwelle bzw. willentliche Mobilisationsschwelle und die reduziert Ihre Möglichkeiten, Ihre absolute Leistungsfähigkeit abzurufen. Die andere Möglichkeit neben akuter Lebensbedrohung, die Sie anwenden können, ist natürlich irgendeine Stimulanz zu verwenden, dass Ihren Körper in die gleiche Situation schickt. Und damit ist jetzt nicht Erythropoietin gemeint, das war das, was Ihren Hämoglobinwert ansteigen lässt. Das sorgt dafür, dass Ihre physiologische Leistung insgesamt ansteigt. Sondern damit sind natürlich Stimulanzien gemeint, die kurzfristig wirksam sind. Also alles, was in Richtung Endorphinsystem funktioniert. In einfachster Variante, die ganzen Pillen, die man beispielsweise auch in der Diskothek nehmen kann, alles, was sich darauf auswirkt, ob Endorphine entweder vermehrt ausgeschüttet werden oder auf der anderen Seite nicht wieder so stark zurückresorbiert werden oder von außen zugeführt werden. Das sorgt dafür, dass Sie in die gleiche Situation kommen wie die Extremsituation hier, weil die Ausschüttung der Hormone simuliert wird über das Doping und das sorgt dafür, dass Sie dann auch wieder die Möglichkeit haben, mehr Ihrer absoluten Leistungsfähigkeit abzurufen. Wo ist das Problem, wenn Sie so entkoppeln? In der Situation, in der Sie das einfach über Stimulanzien ermöglichen, ist der Körper zwar nicht mehr geschützt, das heißt, er hat prinzipiell die Möglichkeit, oder Sie haben die Möglichkeit, mehr Leistungsfähigkeit abzurufen, aber Sie bewegen sich natürlich in einem extrem gefährlichen Bereich, in dem es jetzt keinen Regulationsmechanismus mehr gibt, der vor einer zu starken Schädigung Ihre Dauerleistungsgrenze oder Ihre Leistungsgrenze nach unten fahren würde. Das heißt, Sie sind in einem Bereich, in dem Sie sich sehr, sehr großen Schaden zufügen können. Was man letztlich ja dann auch, also inzwischen ist ja nicht so, dass es kein Doping mehr gibt, aber die Leute nutzen ja zunehmend andere Möglichkeiten. Aber deswegen sieht man auch zunehmend weniger von den Substanzen, die hier eingesetzt worden sind. Gerade Mitte der 80er ist da noch relativ viel mitgemacht worden, gab es aber deutlich mehr Tote in Bezug auf die sportliche Belastung und auf die zu starke Ausbelastung. Und inzwischen nutzt man einfach andere Methoden, die auf eine ganz andere Art und Weise gefährlich sind, aber die nicht mehr dieses Grundproblem oder die weniger diese Grundproblematik bieten, dass man da in diesen Bereich geht, der potenziell für den Körper noch gefährlicher ist. Okay, das wäre also die Möglichkeit, akut mehr Leistung abzurufen, als ihnen eigentlich willentlich zur Verfügung steht. Entweder lebensbedrohliche Situation, dann sinnvoll, weil eine kurzfristige Energiebereitstellung sie eventuell aus dieser lebensbedrohlichen Situation herausbringt, oder die Variante nachzuhelfen und dann eventuell ein genauso großes Risiko für ihren Organismus einzugehen, nur um ein paar Sekunden schneller im Ziel zu sein. Demgegenüber die Möglichkeiten, ihre physiologischen Grenzen langfristig zu verändern. Und da ist jetzt letztlich auch wieder ein Surrogat oder ein Wert, der Ihnen dabei helfen kann, das zu interpretieren, abgebildet, der aber natürlich prinzipiell eigentlich nicht das abbildet, was Sie wissen wollen. Was ist hier aufgetragen? Die Laktatkonzentration und auf der anderen Seite die Belastung in Watt pro Kilogramm. Was sagt uns das? Dass wir bei einer relativ niedrigen Belastung, hier sind es Watt pro Kilogramm, deswegen sind das nicht irgendwie mehrere hundert Watt. Ne? Denken Sie daran, was hatten Sie als maximale Watt pro Kilogramm Belastungsgrenze? Irgendwas um die 7 oder 8 Watt pro Kilogramm war für die meisten von Ihnen möglich, darüber hinaus nicht, wenn Sie das ungefähr einschätzen können. Also eine Belastung im niedrig intensiven Bereich, im moderaten Bereich und dann hierüber zunehmend mehr in den intensiven Bereich. Was passiert? Sie haben am Anfang, so wie wir uns das bei diesem Konzept angeschaut haben, erstmal keine nennenswerte Überproduktion von Laktat. Die Menge an Pyruvat, die durch die Glykolyse entsteht, kann in den Muskeln unmittelbar weiterverarbeitet werden. Dadurch entsteht kein nennenswerter Blutlaktatanstieg. Dann wird die Intensität etwas höher. Sie brauchen mehr Prozesse, bei denen Sie auch andere Zellen mit hinzuziehen müssen. Das heißt, Laktat kommt in den Blutweg, tritt in den Blutweg über und kann dann aber an anderer Stelle weiterverarbeitet werden. Sie haben also eine Gleichgewichtssituation. Laktatproduktion und Elimination in anderen Zellen ist ungefähr gleich groß, aber der Laktatwert im Blut steigt etwas an. Und dann haben Sie irgendwann die Situation, dass Sie einen exzessiven Laktatanstieg haben, weil die anaeroben Methoden, Energiebereitstellungsmöglichkeiten, dann zunehmend mehr arbeiten müssen. Die Laktatmenge, die anfällt, nicht mehr über die Mitochondrien in anderen Zellen, über die Gluconeogenese in der Leber abgefangen werden kann. Und damit haben Sie eben diese extrem hohen Konzentrationen bis hin zu 20 Millimol pro Liter und auf der anderen Seite keine dauerhafte Leistungssituation mehr. Was ist hier aufgetragen? Zwei unterschiedliche Situationen, vor und nach einem Training beispielsweise. Wenn Sie also eine Leistungsverschiebung sehen wollen und Sie wollen sich vor allem die aeroben Energiebereitstellungsmöglichkeiten anschauen, könnten Sie sich genau diesen Verlauf der Laktatwerte anschauen. Sie könnten also schauen, ob nach Ihrem Ausdauertraining die Laktatwerte erst bei einer höheren Belastung das erste Mal initial ansteigen und sich diese Kurve dann dementsprechend von links nach rechts verschiebt. Bei den Trainingswissenschaftlern sagt man immer, ja klar, da war jetzt eine Rechtsverschiebung vorhanden, deswegen ist die Leistungsfähigkeit höher. Warum ist die Leistungsfähigkeit bei einer Rechtsverschiebung höher? Weil Sie jetzt erst in einer Situation mit nennenswert höherer Leistung, die Sie erbringen, die gleiche Menge an Laktat bilden. Sie haben also mehr Möglichkeiten, über aerobe Stoffwechselwege die Energie bereitzustellen, die Sie an diesem Punkt benötigen. Da waren Sie vorher in der Situation, wenn Sie hier schauen, 3 Watt pro Kilogramm, das war für den Athleten vorher entweder gar nicht möglich oder auf dieser Skala gar nicht abgebildet. Und wenn Sie hier nach drüben gehen, bei den 3 Watt, die irgendwo hier oben wären, und dann die zweite Kurve anschauen, da ist der Laktatwert deutlich geringer. Warum ist das jetzt nur ein Surrogat, warum ist das nur indirekt? Weil natürlich das Laktat eigentlich nicht der entscheidende Faktor ist. Der entscheidende Faktor ist, dass der aerobe Stoffwechsel so gut funktioniert, dass eigentlich Pyruvat, das produziert wird, direkt weiterverwendet werden kann. Und das Laktat ist nur ein Faktor, der darauf hindeutet, dass der aerobe Stoffwechsel in der Situation hier wahrscheinlich effektiver arbeitet als hier drüben. Trotz allem ist das gängige Praxis, diesen Test zu machen. Aber ganz wichtig, überlegen Sie, was alles so ein Test beeinflussen kann. Was passiert, wenn Sie bei dem einen Test vorher, 2, 3, 4 Stunden vorher, eine riesige Menge Cornflakes gefrühstückt haben und bei dem anderen Test kommen Sie am Nachmittag, nachdem Sie am Morgen eine Ausdauereinheit und am Mittag nochmal eine intensive Einheit absolviert haben. In der Variante haben Sie natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis, einen ganz anderen Laktatanstieg. Aber nicht, weil Sie besser oder schlechter geworden sind, sondern einfach, weil Sie weniger oder mehr Kohlenhydrate zur Verfügung haben und damit mehr oder weniger Laktat produziert werden kann. Es ist also ein Hinweis, aber es ist keine Garantie für eine Leistungssteigerung, weil Sie eigentlich gar nicht genau das messen, was Sie wissen wollen. Sie messen nur ein sogenanntes Surrogat. Okay. Auch das kommt Ihnen schon bekannt vor, ist jetzt nur einfach nochmal eine Darstellung, die nochmal wiederholen soll. Wir haben uns ja mit Energiestoffwechsel, verschiedene Energiestoffwechselmöglichkeiten, die Limitationen des aeroben Stoffwechsels schon eingehend in den Diagnostikpraktika beschäftigt, aber hier im Prinzip nochmal aufgetragen, damit Sie sich nochmal ins Gedächtnis rufen, weil es wirklich wichtig ist. Was limitiert denn jetzt eigentlich Ihre körperliche Ausdauer, die oftmals mit der aeroben Kapazität gleichgesetzt wird, also mit der Möglichkeit, über mehr als wenige Minuten eine hohe Energieflussrate zu ermöglichen? Das ist letztlich die maximale Sauerstoffaufnahme. Die maximale Sauerstoffaufnahme kommt nicht dadurch zustande, dass Sie den Sauerstoff einfach an der Lunge aufnehmen können und dort von dort aus in unbegrenzter Menge erstmal ins Blut einspeichern können, sondern die maximale Sauerstoffaufnahme ist das Gefüge von Sauerstoffaufnahme in der Lunge bis runter zu Sauerstoffverbrauch im Mitochondrium. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite den Faktor, wo fangen wir an? Hier drüben. Hämoglobin, HB-Konzentration in Ihrem Blut. Das ist die Kapazität Ihres Blutes, Sauerstoff zu binden. Umso mehr Hämoglobin Sie haben, umso mehr Erythrozyten Sie haben, umso mehr Möglichkeiten haben Sie, pro Liter Blut Sauerstoff zu binden. Gehen wir davon aus, dass die Lunge barrierefrei funktioniert, limitiert das erstmal die Sauerstoffaufnahme aus den Alveolen, die mit Luft gefüllt sind, hin in Ihr Blut, bei dem der Sauerstoff nur in ganz geringen Teilen freier Form und zum überwiegenden Teil an Hämoglobin gebunden in Erythrozyten transportiert wird. Das ist also quasi das, was limitiert, wie viel Sauerstoff bekomme ich denn jetzt erstmal aus meiner Lunge in mein Blut gebunden. Ist Ihr Blut 100% gesättigt, können Sie keinen weiteren Sauerstoff mehr aufnehmen, damit wäre das im Prinzip schon zu Ende. Sie müssen sich also ab sofort, um das weiter zu verstehen, damit auseinandersetzen, wie schnell kriege ich den Sauerstoff jetzt an die Stelle, wo ich ihn verbrauchen möchte. Und wie schnell kann ich ihn an dieser Stelle, beispielsweise im Mitochondrium mit einer arbeitenden Muskelzelle, dann auch tatsächlich verbrauchen? Denn das bedingt, dass die Sauerstoffkonzentration oder Bindung im Blut auch wieder nachlässt, weil ja Sauerstoff entnommen wird und dann erst wieder neuer Sauerstoff in der Lunge aufgenommen werden kann. Also das Gefüge aus Verbrauch und Aufnahme ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie sich die maximale Sauerstoffaufnahme erklären lässt. Jetzt haben Sie Sauerstoff gebunden, das heißt, Sie haben Ihr Blut maximal gesättigt, jetzt müssen Sie es in die Peripherie transportieren können. Also aus der Lunge, aus dem Lungenkreislauf raus, über den linken Ventrikel in den großen Kreislauf. Was ist also entscheidend? Wie gut Ihre Pumpe funktioniert. Ihre Pumpe wird gemessen, oder Ihre Herzleistung wird gemessen als maximales Herzzeitvolumen. Wie viel Liter pro Minute können eigentlich transportiert werden? Und das ergibt sich einerseits darüber, wie viel in einem einzelnen Schlag transportiert werden können, wie viel Milliliter hat einen Herzschlag und dann auf der anderen Seite, wie viele Herzschläge bekommen Sie pro Minute zustande? Das ergibt zusammen Ihr Herzminutenvolumen. Das heißt, wir haben die maximal mögliche Herzfrequenz in der jeweiligen Belastungssituation und das maximale Schlagvolumen in der jeweiligen Belastungssituation, das vorgibt, wie viel Liter pro Minute, also wie viel maximales Herzzeitvolumen Sie haben. Jetzt haben Sie das Blut gesättigt, Sauerstoff gebunden und in die Peripherie transportiert. Beides ist wichtig für die Ausdauer. Aber ohne den dritten Faktor, wo kommt der Sauerstoff hin, wie wird er verwendet, natürlich wenig relevant. Das heißt, wir brauchen den grünen Bereich hier drüben. Wir brauchen die Kapillarisierung in der Muskulatur, wenn es um körperliche Arbeit geht beispielsweise, und die Möglichkeiten und Enzymausstattung der Muskulatur, die wiederum ermöglichen, dass auf der einen Seite der Sauerstoff, der jetzt vom Herzen aus wegtransportiert worden ist, auch in großem Maße an der Muskulatur angeboten werden kann. Das ist die Kapillarisierung, das ist letztlich einfach nur die Oberfläche an Gefäßen, die in Ihrer Muskulatur zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite dann natürlich die Möglichkeit, Sauerstoff auch in nennenswerter Menge in die Zelle aufzunehmen. Dazu brauchen Sie das Myoglobin, das in der Zelle den Sauerstoff binden würde. Und auf der anderen Seite natürlich die Mitochondrien, die den Sauerstoff in der Zelle dann auch weiterverwenden können. Das heißt, die dritte Achse hier drüben, die dann letztlich bedingt, wie viel Sauerstoff kann abgeschöpft werden. Und dann können Sie darüber, dass hier abgeschöpft worden ist, wieder erneut in der Lunge Sauerstoff an das jetzt nicht mehr so stark gesättigte Blut binden können, dann wieder transportieren, wieder abschöpfen, wieder binden, wieder transportieren, wieder abschöpfen. Und das ergibt diesen Fluss in Litern pro Minute Sauerstoffaufnahme. Alles zusammen ergibt Ihre maximale Sauerstoffaufnahme, die gerne gleichgesetzt wird mit der sogenannten aeroben Kapazität. Okay, also ganz wichtig, das Gefüge. Wenn also irgendwo steht, das Lungenvolumen allein definiert die maximale Sauerstoffaufnahme, wissen Sie schon, das macht keinen Sinn, sondern das Lungenvolumen hat vielleicht einen kleinen Einfluss, aber nur das Gesamtgefüge definiert die maximale Sauerstoffaufnahme. das ist jetzt nur wieder der Übertrag in die Psychologie. Was ist hier dargestellt? Sie haben hier ein Zeitfahren dargestellt und auf der anderen Seite die tatsächlich gefahrene Zeit. Und es geht hier wieder um auf der einen Seite die aerobe Leistungsfähigkeit und dann die motivationsabhängige Anpassung. Wenn also die Qualifikationszeit für das Radsportabzeichen 43 Minuten ist, dann könnte es gut sein, dass die beiden Personen, die hier aufgetragen sind, der eine kommt nach 42,56 ins Ziel, der andere nach 40,45, beide die gleiche maximale Sauerstoffleistung zur Verfügung hätten, aber tatsächlich in Bezug auf ihre maximale Leistungsfähigkeit nicht das gleiche Maß abrufen. Das heißt, derjenige, der weiß, dass er genau 43 Minuten braucht und nach 42,56 ins Ziel kommt, hat ja sein Ziel auch erreicht. Hat also eventuell seine Ressourcen nur geschickter genutzt, weil er genauso hoch, in Anführungszeichen, gesprungen ist, wie er eigentlich musste. Also die 43 Minuten nur knapp unterschritten hat. Während der andere, der genau das gleiche Ziel erreicht, der kriegt auch das Radsportabzeichen, aber er musste dafür oder hat dafür eine höhere Leistung abgerufen, obwohl das eventuell gar nicht notwendig war. Abhängig vom Ziel ist also die Motivation ein großer Einflussfaktor und in Bezug auf dieses Ziel, beide erreichen das gleiche Ziel, aber einer muss weniger investieren. Okay, wie ist es jetzt, das war jetzt alles aerobe Leistungsfähigkeit, wie ist es jetzt mit der anaeroben Leistungsfähigkeit? Schauen wir da einfach nochmal kurz rein. Ich habe schon gesagt, es gibt schwierige Beispiele in Bezug auf Leistung. Wir haben jetzt die Leistung rein aus dieser physikalischen Perspektive kennengelernt, wo es immer darum ging, oder wo es jetzt in zwei Beispielen explizit darum ging, Sie haben eine gewisse Körpermasse, eine gewisse Gewichtskraft und die müssen Sie über eine Distanz bewegen. Entweder die Höhe, das war die Treppe nach oben laufen, oder auf der anderen Seite die Distanz, die Sie theoretisch auf dem Wingate-Rad zurückgelegt haben, über die Kurbelumdrehung. Da Sie das immer in einer bestimmten Zeit absolviert haben, können Sie aus dem Arbeitsbetrag und der Zeit dann die jeweilige Leistung berechnen. In Bezug auf die anaerobe Leistungsfähigkeit sind natürlich, wenn man es aus der physikalischen Perspektive sieht, einzelne Arbeitsaktivitäten nicht ganz so gut zu bemessen. Beispielsweise die Isometrie. Wenn Sie einen Gegenstand halten mit Ihrer Muskulatur, dann verrichtet Ihre Muskulatur zwar Arbeit und sie hat einen nennenswerten Energieumsatz. Wenn Sie das aber aus der physikalischen Perspektive betrachten, dann haben Sie ein Gewicht, das wird in einer gewissen Position gehalten über eine längere Dauer. Das heißt, Sie haben keine Strecke in der Höhe oder in der Distanz, die zurückgelegt wird und somit eigentlich nicht wirklich physikalische Arbeit, die verrichtet wird. Sie können daraus nicht wirklich gut die tatsächliche physikalisch gesehene Leistung berechnen. Wenn Sie sich überlegen, was tatsächlich in der Muskulatur abläuft, dass da verschiedene Aktin- und Myosin-Teile immer wieder sich zusammenziehen bzw. andere dann loslassen, was insgesamt dann diese isometrische Kontraktion ermöglicht, dann ist natürlich auf mikroskopischer Ebene sehr wohl Bewegung vorhanden zwischen den einzelnen Filamenten. Aber makroskopisch gesehen wird es da dann etwas schwieriger zu berechnen. Deswegen hier unten Vorsicht, keine Leistung im physikalischen Sinn, wenn Sie keine Wegstrecke zurücklegen. Okay, wie wird jetzt die anaerobe Leistungsfähigkeit oder wodurch wird die anaerobe Leistungsfähigkeit ermöglicht? Auf der einen Seite natürlich über die Anzahl der rekrutierten motorischen Einheiten und dann auf der anderen Seite darüber, welche motorischen Einheiten Sie rekrutieren. Sie wissen mittlerweile, dass in Bezug auf motorische Einheiten, wie viele Muskelfasern von einem Alpha-Motoneuron beispielsweise angesprochen werden, die Muskelfasertypen sich auch deutlich unterscheiden. Und damit, abhängig welcher Muskelfaser es ist, auch zum Beispiel Aspekte wie die Verkürzungsgeschwindigkeit. Hin zu mehr Maximalkraft, die Sie leisten müssen, rekrutieren Sie einerseits zunehmend mehr Muskelfasern und damit auch automatisch einen größeren Anteil an anaeroben Fasern. In Bezug auf die verschiedenen Fasertypen werden Sie feststellen, und mit umso mehr Trainingswissenschaftlern Sie reden, umso mehr unterschiedliche Faserunterteilungen werden Sie kennenlernen. Grundsätzlich zu unterscheiden sind Typ 1 Fasern, das waren die Fasern, die überwiegend aerob arbeiten, die mit den vielen Mitochondrien und den vielen Kapillaren rund um die Muskelzellen, gegenüber den verschiedenen Typ 2 Fasern, die eine deutlich geringere Kapillardichte, weniger Kapillaren pro Fläche und auf der anderen Seite auch weniger Mitochondrien beinhalten. Und dort gibt es dann nochmal einige Unterteilungen. Grundsätzlich immer mit der Idee, es gibt Fasern, die können glykolytisch arbeiten, die verwenden überwiegend Glucose zur Energieumsetzung und produzieren dabei Laktat und andere Fasern arbeiten überwiegend mittels Substratkettenphosphorylierung, haben also gar nicht so viele Möglichkeiten mit glykolytischen Energiestoffwechselwegen zu arbeiten und haben deswegen auch nochmal einen etwas anderen mikroskopischen Aufbau. Ob Sie das jetzt in 2C, 2A, 2B oder 2A, 2X oder welche Unterteilung auch immer unterteilen, ist letztlich für Sie gar nicht so relevant. Wichtig ist, dass Sie sich in Bezug auf den Übergang von einer Typ-1-Phase bis hin zu der Extremvariante der schnellsten Muskelfaser, die eben überwiegend mittels der höchsten Energieumsatzrate, also Substratkettenphosphorylierung, arbeitet, in Bezug auf die makroskopische und mikroskopische Struktur unterscheiden können. Wo sind mehr Muskelfasern in einer einzelnen motorischen Einheit zu einem einzelnen Alpha-Motorneuron? Wo sind mehr Mitochondrien vorhanden? Wo sind mehr Kapillaren oder weniger Kapillaren vorhanden? Wo brauche ich dementsprechend mehr oder weniger Myoglobin? Dort, wo ich Sauerstoff verwenden will, Typ-1-Faser, brauche ich viel Myoglobin, da will ich ja Sauerstoff binden. Da, wo ich überwiegend glykolytisch oder A-Lactazid anaerob arbeite, also mittels Substratkettenphosphorylierung, brauche ich kein Myoglobin. Dementsprechend wird diese Muskelfaser mit nicht so viel Myoglobin ausgestattet sein. Also Sie müssen unterscheiden können, vor allem auf der inhaltlichen Ebene. Was braucht die Muskelfaser, um effektiv arbeiten zu können? Und dann bekommen Sie automatisch die mikroskopische und makroskopische Anpassung der Faser an die jeweilige Arbeitsbedingung, eben Lactazid oder A-Lactazid, anaerob oder aerob. Wir haben unsere Zeit erreicht, richtig? Okay, damit lassen wir es in Bezug auf die Folien und die Möglichkeiten der physiologischen Leistungsgrenzen soweit gut sein. Das ist aber auch ein Thema, das Sie in den nächsten Semestern noch von anderen Dozenten sicher näher gebracht bekommen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie jetzt gerne Fragen. Wenn es Detailfragen sind, kommen Sie auch gerne nach vorne. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit.